Zeit dreht für Schnack, also macht euch bereit. Ich nehm euch mit auf eine Reise durch die Zeit. Von Konsolen bis Filme, alles dabei. Komm, wir schwelgen in Erinnerungen, ja, wir sind frei.
Besuche nerdsandgeeks.de. Alles rund um Retro-Computing, Gaming, Nerdkultur, Geek-Wissen und Szene-Events. Von Retro bis heute. Newsblog, Webradio, Podcast, Community-Hub, Livestreams und vieles mehr. www.nerdsandgeeks.de.
Jo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Retro-Schnack. Ja Leute, ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt, warum denn jetzt schon wieder Kampfsportfilme, 80s-Movies, 90s-Movies, was zur Hölle hat er mit E-Man? Wer ist E-Man? Ist das Batman? Was zur Hölle? Und warum ist der Joseph auch schon wieder dabei? Ja Leute, die ganze Geschichte ist folgende. Ich habe ja in dem letzten Podcast, haben wir ja über 80s und 90s Kung-Fu-Filme, Action-Filme, so generell Hongkong-Kino gesprochen. Und da bin ich ja auch nochmal drauf gekommen und habe über meinen Homeboy E-Man erzählt, der in China in dieser Shaolin-Schule war. Und da habe ich eine Sache gesagt, mit dem Brett, dass er da ein Brett gefangen hat und sonstiges. Das war so nicht ganz richtig und ich will, dass er das selber aufklärt. Ich will euch hier keinen Scheiß erzählen, er soll das selber aufklären, ist eine coole Geschichte. Bevor wir jetzt zum E-Man kommen, ich habe natürlich den Joseph wieder dabei. Joseph, was geht?
Alles gut.
Sehr cool. Joseph ist ein bisschen angekratzt, sein Hals und sein Husten. Setzt den ein bisschen zu, also es kann möglich sein, dass das ein bisschen gekruschelt wird. Leute, ich muss euch auch direkt eins sagen, ich habe den E-Man und den Joseph auf einer Spur laufen. Es kann sein, dass die heute nicht ganz sauber laufen, diese Spuren. Dann ist das aber so. Ich habe zumindest hier mein Bestes dafür gegeben. Ich habe mein Bestes getan und ich habe beide jetzt im Podcast dabei. Das ist auch mein erster Dreier. Leute, ich bin in sowas echt Jungfrau. Nein, ihr wisst, wie es läuft. Ich habe den E-Man dabei, das ist ein Freund aus meiner Jugend, Kindheit würde ich gar nicht sagen, wir haben uns glaube ich kennengelernt, da war ich 14, oder war ich da 12, weiß ich gerade gar nicht, aber immerhin habe ich ihn so in meiner Jugend so kennengelernt und mit E-Man habe ich so viel erlebt und ich würde sagen, der E-Man stellt sich einmal vor, wer er ist, was er so macht und dann gehen wir erstmal auf die Brettgeschichte ein. Und dann machen wir wie Smalltalk. Ja, ihr wisst, wie es läuft. E-Man, was geht? Wer bist du und was machst du so?
Ich bin der Emanuel Mesfin, 40 Jahre alt und bin als Sicherheitsmann tätig. Zurzeit bin ich nicht im Training. Also man könnte fast sagen, ich bin im Training, aber auch nicht. Das heißt, ich bezahle zwar die Mitgliedschaft einer Schule, aber gehe nicht hin, weil es zu weit ist für mich. Also muss ich mich irgendwo noch überwinden, damit ich da hingehe und trainiere, weitermache.
Mal ganz kurz zu dieser Brettgeschichte. Leute, wenn ihr nicht wisst, was in dieser Brettgeschichte war, dann hört erstmal den anderen Teil und dann kommt zurück zu diesem Podcast. Erzähl mal, wie war das da ganz genau? Ich habe ja erzählt, dass du da von deinen Meistern ein Brett bekommen hast mit einem Brett. Und das war nicht so ganz richtig. Das habt ihr den Podcast ja gezeigt. Du hast auch gemeint, nee, da hast du was verwechselt. Da waren Wahrheiten drin, aber auch Unwahrheiten und das wollen wir einfach klarstellen. Wie ist das da abgelaufen? Was war da los?
Also du hattest ja gemeint irgendwie, dass die Lehrer alle mit so Brettern rumgelaufen sind und dass man da jedes Mal ein Brett bekommen hat.
Genau.
Also ich selber habe das an mir selber nicht richtig abbekommen, dass ich jetzt meinen eigenen Stock abbekomme. Aber ich habe das an so anderen Leuten gesehen. Das heißt, die Lehrer sind jetzt nicht unbedingt mit Stöckern rumgelaufen, aber man hat so in dem Sinne, wenn man jetzt irgendeinen Stockstil gemacht hat, musste man ja einen Stock haben. Deswegen gehst du in die Stadt, gehst in irgendeinen Waffenladen und die Stadt, in der meine Schule war so mäßig ja so eine Sportstadt. Also gab's überwiegend nur Kung-Fu-Schulen und von daher auch überwiegend fast nur Waffenläden. Also links und rechts, wo du hinguckst, kannst du Speere, Äxte und was weiß ich, Wurfsterne, Säbel und so richtig krass abgefahrene Dinger kannst du kaufen, aber keine Schusswaffen.
Ja, aber brauchen die auch, glaube ich, gar nicht, ne? Wie war das da? Wie haben die Lehrer und warum haben die Lehrer da mit dem Stock ordentlich ausgeteilt? Was war da? Dieser verdammte Stock.
Ja, das ist halt Disziplin. Disziplinierung. Menschenrechte in China sind nicht so. Und der Lehrer ist in der Schule Gott, so in dem Sinne. Also wenn du ihm nicht Folge leistest, kriegst auf jeden Fall auf die Backen. Und du kannst nicht hingehen und es anzeigen oder was auch immer, weil der Richter lacht dich aus.
Ich glaub dir das. Du weißt ja, was du da tust, ne, wenn du in so eine Schule gehst. Sei ehrlich, wie viel Bomben hast du kassiert?
Also ich habe ein oder zwei schon kassiert und das war von eigenen Leuten eigentlich, die mir klargemacht haben, Bruder, wenn du nicht hier sein möchtest zum Trainieren, kannst du direkt wieder zurückgehen nach Deutschland. Weil wir wollen diesen ganzen Shit von, ich hab keinen Bock, dann geh wieder zurück. Ganz ehrlich, genau so war das. Ich sage zu dir, radikal, alter Bruder, du demotivierst uns hier. Wenn du so weitermachst, da haben wir alle keinen Bock mehr auf dich. Weißt du, was ich meine?
Krass. Dann hast du von denen ein Ding bekommen und sowas, und dann war gut, oder was?
Ja, Mann. So ein oder zwei Male muss man das eingetrichtert bekommen. Ey, Bruder, ich war 3 Jahre da. Mhm. Ich bin da hingegangen, ich war der faulste Sack, den es gibt. Mhm. Nur noch Fernsehen geguckt, gekifft und was weiß ich alles gemacht, aber nicht keine Ausbildung, keine Arbeit, gar nichts. Weißt du, was ich meine? Ich war einfach nur am Chillen. Bin da hingegangen, richtig diszipliniert wieder zurückgekommen.
Ja, das ist aber wirklich so. Ich weiß. Leute. Ich hab euch gesagt, ey, es ist einer meiner Blockfreunde, das muss man ganz ehrlich sagen, und das ist auch der Einzige, der noch geblieben ist von den Blockfreunden. Das ist einfach unser Leben damals gewesen, das muss man ja ehrlich sagen, Leute, ihr wisst ja, ich bin ja auch so ein bisschen verkorkst gewesen damals. Mehr als E-Man auf jeden Fall, E-Man, der hat da immer noch so seinen Halt gehabt, den hatte ich ja nicht gehabt. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, du bist da sehr diszipliniert wieder rausgekommen aus dieser ganzen Geschichte, muss ich dir ehrlich sagen, das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, du warst ein anderer Mensch und ich weiß noch ganz genau, als du wiederkamst, da hattest du so einen Zip-Hoodie an mit so einer Spider-Man-Mütze, die konntest du dir so über den Kopf ziehen, da waren so 2 Augen drin, so konntest du durchgucken.
Ich vermisse die Jacke.
Geil, Mann, Alter.
Ich vermisse die Jacke sowas von. Ich beiß mir jetzt noch in den Hintern, dass ich die dort gelassen habe, ey.
Ja, krass, Alter. Heftiges Ding.
Aber die Sache ist die, es ist hier in Deutschland nicht erlaubt. Die Jacke wäre illegal gewesen.
Warum?
Ich hätte sie, wenn ich sie so angezogen hätte, hätte es die Polizei gesehen, abgenommen bekommen.
Aber wegen Vermummungsgefahr,
weil die,
ne?
Die war ja voll Gesicht hast du ja gar nicht gesehen, du hast ja nur noch Augen gesehen.
Ja, ja, stimmt, und die hat auch sehr gut gesessen, also damit hättest du locker einen Überfall machen können, so. Was er nie gemacht hat, er ist ein guter Junge. Mal ganz kurz, bevor ich jetzt gleich frage, wie das überhaupt kam, dass du da hinkamst, wie deine Begeisterung angefangen hat, vielleicht hat der Joseph ja noch eine Frage. Joseph, ich will dich da ein bisschen reinziehen heute in das ganze Ding. Hast du eine Frage an E-Man?
Ja, wie war das für dich so vom Kulturschock her für dich da zu sein, weil du hast ja erstmal diese Disziplin, dann Sprache und ich sag mal auch Kultur so. Wie war das für dich so?
Also der Anfang war schon hart. Ich muss erzählen, ich bin genau im Januar erst hingeflogen und es war arschkalt drüben, an die minus 17 Grad oder so in der Richtung. Und die von Dongfeng selbst, also die Stadt heißt Dongfeng. Und die Leute von Dongfeng haben immer gesagt, es dürfte eigentlich hier nicht so kalt werden und so. Kulturschock, Essmanieren gibt's nicht.
Ja.
Das ist der einzige richtiger Kulturschock, den ich hatte, ist, Essmanieren gibt's nicht. Das heißt, im Restaurant kannst du rauchen, du kannst auf dem Boden spucken. Es ist gang und gäbe dort. Das ist das Einzige, was ich wirklich gesehen habe, weil ich bin eigentlich Eritreer ursprünglich und wenn man so als Eritreer nach China geht, sieht man nicht viel anders. Man sieht nur Chinesen, aber von der Kultur selbst sind sie fast gleich. Die sind auf alttraditionellen Sachen noch, also die ältere Generation würde ich eher sagen und die es noch weiter leben, bleiben auf den älteren traditionellen Sachen hängen. Und es gibt natürlich auch die modernen, die verkaufen sich. Was soll man sagen? Das sage ich mir im Kung Fu so. Es gibt eine Seite, die ist total kommerziell aufgebaut und das ist das Moderne. Und es gibt die andere Seite, die ist traditionell und nicht so kommerziell aufgebaut wie die andere Seite. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig verstanden hat.
Ja, ja, ich verstehe das. Ich verstehe das schon auf jeden Fall. Also so, das ist so East-Side-West-Side-Konflikte in China. Nur halt mit, die einen verkaufen ihre Kultur, die anderen, die leben ihre Kultur.
Richtig.
Genau. Ist schon interessant auf jeden Fall. Ey, Emil, jetzt musst du uns mal kurz erzählen, wie du überhaupt dazu kamst. Wie kamst du als Eritreer nach China? Ich meine, ich weiß das ja, aber erzähl du, wie kamst du dahin? Weil du, man muss dazu sagen, der Eman und ich, wir sind schon immer Kampf und Kung-Fu und Karate begeistert. Schon immer. Kampfsport unser Leben. Wenn ich mir überlege, was ich mit... Ey, ich hab mir Filme mit dem reingezogen. Immer wenn du in Amerika warst, wenn du den neuen Scheiß so mitgebracht hast. Hier, guck mal, was wir geguckt haben. Da hast du mir MacGyver gezeigt und sowas. Ich weiß das noch. So, wir hatten immer so einen Spaß gehabt, Alter. Ey, wir haben immer Filme geguckt. Donnie Yen, das ganze Ding. Wir haben damals, das muss ich ganz kurz erzählen, wir haben damals eine Sporthalle bei uns in Altbornamees. Die haben wir für eine Stunde, oder war das zwei? Ich glaube, es war eine Stunde. Die haben wir damals zur Verfügung gestellt bekommen. Und da haben wir damals mit dem Erjan zusammen, Grüße gehen raus, haben wir damals da unsere Stunts gemacht und Butterfly und Saltos und Kram und Wallruns und sowas. Also wir waren schon immer auf diesem Film so, wir haben da immer Bock drauf gehabt und ja, du bist ja im Endeffekt dabei geblieben.
Soll ich dir mal ganz ehrlich sagen, um ehrlich zu sein, war das eigentlich der Erjan und seine Leute, die die Halle damals gemietet haben.
Genau.
Und wir haben dann nie irgendwie mit dazugezahlt, deswegen.
Genau, wir haben da nie zugezahlt.
Alles genau. Nicht mehr lange halten.
Genau, wir haben da nie zugezahlt. Ja, genau, so ging das leider zugrunde. Das war eine geile Geschichte. Siehst du mal, krass, ich wusste das gar nicht mehr, dass die dafür gezahlt haben sogar. Siehst du mal, krass, das wusste
ja,
ich nicht.
Ja, die haben dafür Mitgliedschaft bezahlt. Das waren ja schon drei Leute, die das gemacht haben. Das war der Erjan, noch einer und so ein Fabian.
Der Fabian, mit dem war ich in der Grundschule. Ja, Mann, Fabian Sand. Grüße gehen raus, mein Lieber. Stimmt, der hat dann Kickboxen angefangen. Ja, ja, ja. Krasse Geschichte. So, und da waren wir da immer, haben da unsere Faxen gemacht und sowas. Ey, Leute, ich muss noch eine Geschichte erzählen, das war so witzig gewesen. Der Eman sagt zu mir, das war so, Internet war zu dem Zeitpunkt so Neuland, so alleine bei uns im Blog war Neuland. Du hast Internet gehabt, du warst der Man, so, ne? Und er hat Internet gehabt und ich habe dann auch Internet bekommen und irgendwann sagt er zu mir, ey, Digga, du musst auf die Seite gehen, da kannst du die japanische Kettenpeitschen bestellen. Ich sag, ehrlich? Die meinen, die kosten uns Zehner. Ich sag, wie, die kosten uns Zehner? Ja, bestell mal. So habe ich das bestellt, eine für mich, eine für ihn. Und irgendwann kamen die an. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wir haben da einfach fertige Waffen geschickt bekommen. Kettenpeitschen. Die waren zwar nicht spitz, aber du hättest damit trotzdem Scheiße bauen können. Und weiß ich, da sind wir ins Feld gegangen und haben mit den Peitschen rumgespielt und sonstiges. Dann habe ich die einmal so bös von mir selber abgekriegt, dass ich das Ding dann zu Hause liegen gelassen habe. Und ich habe keine Ahnung, was daraus geworden ist. Also das ist, glaube ich, im Müll geflogen, ich weiß es nicht. Ja, mal zurück zu ihm in seiner Geschichte, weil die Leute, ihr wisst, wir haben keine Zeit. Wie kamst du dahin? Also, wie gesagt, ich habe ja von gerade gesagt, du warst sehr kampfsportbegeistert und bist es halt immer noch. Und hast du dir damit einen Traum erfüllt? Erzähl. Und was muss man durchlaufen, dass man da hinkam? Und ich kann mir das ja auch vorstellen, man muss es beim Namen nennen, Leute, ihr wisst es. So, du bist afrikanische Wurzel und kommst nach China. Das muss doch für die absolut Neuland gewesen sein, oder?
Auf jeden Fall. Also ich kam dahin durch... ich habe irgendwann mal von meinem Onkel mein Zimmer gelassen, musste im Wohnzimmer pennen und habe die ganze Nacht Fernsehen geguckt und irgendwann kam ich dann auf Vox Spiegel TV und da lief gerade deutsche Kinder in der Shaolin-Schmiede. Und ich schwöre, ich hab mir diesen ganzen Documentary habe ich mir angeschaut und habe am nächsten Tag direkt meine Eltern gefragt. Also mein Vater, der war nicht so begeistert von, meine Mutter schon. Und nach vielen Hin und Her und was man da alles wirklich machen kann, ich musste meinem Vater das so hinlegen wie so ein Business-Antrag, weißt du, ich meine, du kannst, ich gehe dann nicht nur Kung-Fu lernen, ich gehe dann noch Sprache lernen, ich gehe dann noch Kultur lernen, ich gehe dann noch dies lernen, das lernen, das lernen. Und dann hat er erst zugestimmt, ja, okay, gut, wir gucken mal. Dann bin ich da hingekommen, glaub mir, am ersten Tag China wollte ich direkt wieder zurück nach Hause. Erstens, es war zu kalt und dann habe ich noch vor meiner Nase so einen älteren alten, also so einen richtigen alten Mann gesehen, vielleicht paar 70, paar 80 Jahre alt, der da mit in der Kantine gegessen hat und seine Tischmanieren waren einfach nur brutal. Ich mir gesagt habe, okay, gut, ich nehme das, was ich hier in den Händen halten kann. Und den Rest lasse ich einfach da, weil ich kann es nicht mehr essen. Nach dem Anblick gerade eben. Oh. Ich gehe auf mein Zimmer und fertig aus.
Was hat denn der gemacht?
Der hat auf den Boden gerotzt. Grün und gelb und was weiß ich, was da alles aus der Schnauze kam. Und ich habe mein Essen noch nie mal bekommen. Weißt du, was ich meine? So.
Oh, damn.
Und dann bekommst du dein Essen. Du hast das gesehen und sagst dir, ey, ich nehme mir diesen gebackenen Goldbeeren und den Apfel und den Joghurt nehme ich mir, aber den Rest kann ich nicht mehr essen nach dem Anblick gerade eben. Weißt du, ich meine, Koch wieder zurückgegeben. Nee, Bruder, sorry, tut mir leid. Ich esse nicht. Du wirst erstmal rot, weißt du, ich meine, schämst dich auch, weil das jetzt Essen zurückgibst, aber du kotzt gleich, also muss nicht sein. Aber ich bin dann doch auf halbem Wege wieder zurückgegangen und habe das Training durchgezogen. Aber wie kam ich da wirklich hin? Das war wirklich dieses Spiegel-TV. Und dann bin ich ins Internet gegangen, habe erstmal recherchiert und dann so eine Han-Akademie gefunden, durch der ich dieses ganze Zeug hätte besser nicht machen sollen.
Okay, warum?
Wenn man die Reise machen möchte, China und Training und was weiß ich, dann sollte man das selbst machen. Das heißt, bezahl dir deinen Flug selbst. Mach das nicht durch irgendwelche Reisefirmen, weil die verarschen dich von vorn bis hinten.
Mhm.
Und da kommst du auf Preise, die du eigentlich so nicht zahlen würdest. Deswegen, wenn du da hingehst, bezahl dir dein eigenes Ticket. Geh dahin, bezahl das zweite Ticket. Entweder nimmst du einen Zug oder einen Flug, wo auch immer du hin möchtest. Wenn du in die Wudang Mountains möchtest, dann ich weiß nicht, wo man da unbedingt hinfliegen muss. Da könnte ich auch nochmal nachfragen. Aber wenn du zum Shaolin-Tempel, nördlichen Shaolin-Tempel möchtest, dann gehst du mit dem Bus entweder in die Hauptstadt von Henan, das ist Zhongzhou. Und von Zhongzhou nimmst du dir dann nochmal einen Bus bis nach Dongfeng.
Wie waren denn da für dich die Anfänge? So, also wir haben den Kulturschock gehabt mit diesem alten Mann, der da ordentlich auf den Boden gerotzt hat. wie ging's weiter? Also was musstest du durchlaufen? Also das interessiert mich wirklich absolut.
Also als ich da ankam, war das Erste, dass mein Trainer gebrochenes Englisch konnte, also konnte ich mich ein bisschen verständigen mit dem Mann. Es ging für mich direkt los mit Training. Das heißt, ich habe mir ja den ersten Tag wollte ich nicht dort bleiben. Und dann sind wir am nächsten Tag schon halbwegs zurück gewesen zum Flughafen. Und dann bin ich wieder zurückgekehrt. Habe gesagt, scheiß drauf, ich bin jetzt schon hier, wieder zurück zur Schule. Und dann haben wir die ganze Anmeldung gemacht. Dann haben sie mich auf mein Zimmer gebracht. Und dann ging das Training schon am nächsten Tag los. Und da ich ja gleich im Januar hingegangen bin, ging das Training nur für mich los. Das heißt, alles andere war irgendwie Eltern besuchen und raus zum chinesisches neues Jahr ist er dort in dieser Zeit. Januar, Februar. Hab dann mein erstes Training mit dem Trainer gemacht und hab dann nach und nach dann die Leute kennengelernt. Und dann kam dann erst einen Schweizer, den habe ich dort kennengelernt. Mit dem konnte ich dann Deutsch sprechen. Das war auch was Gutes. Und der war schon irgendwie 3 oder 4 Jahre zuvor an der Schule. Deswegen konnte er eigentlich schon fließend Chinesisch. Mit dem konnte ich mich halt richtig verständigen und der konnte auch dolmetschen oder Sachen rüberbringen, die ich halt nicht so wo der Trainer dann so ein Verständigungsproblem hatte, konnte er dann diese Brücke sein, weißt du, was ich meine? Nach und nach habe ich dann so einen Spanier kennengelernt, der ist mittlerweile promoted K1-Fights Muay Thai und Thunder Fights in Spanien. Nennt sich Ruben Lee. Checkt sein Ding ab. Ruben Lee Nutritions auf Instagram.
Auf jeden. Ja, okay, dann hast du deine ersten Trainingseinheiten gehabt, warst am Start und dann kamen die ersten einheimischen Chinesen. Wie war das für dich? Wie sind die auf dich, also wie haben die auf dich reagiert?
Eigentlich, man kann in China nicht wirklich sagen, dass Chinesen rassistisch sind. Das ist mehr so ein Ignoranzding. Nicht jeder Chinese kennt Ausländer. Oder man stellt sich das hier so, weißt du, man geht hier raus, man sieht einen Ausländer. Weißt du, ich meine, das ist, hier ist es zu einfach, einen Ausländer zu treffen, weißt du, aber in China ist es nicht so. Das ist dort drüben eine Seltenheit. Es sei denn, du bist in so einem Hotspot, wo viele Ausländer sind, wo du dann wirklich das so ein Alltagding ist und du davon nicht so ein Wow.
Ja, ja. Genau darauf wollte ich hinaus.
Wow-Faktor hast, weißt du, Schwein.
Mhm.
Und das ist das, wenn du in so einem Dorf bist, dann hast du den ersten, zweiten oder dritte Chinese kommt an, fasst fest dich erstmal an, in dem Sinne von geht die Farbe ab oder so.
Scheiße. Scheiße.
Oder die wollen ein Bild mit dir oder die rufen ganz laut Obama, Obama. Bruder, ich sehe nicht aus wie Obama. Ich sehe vielleicht aus wie Eddie Murphy, aber bitte nicht Obama.
Geil, Mann. Du hast mir da mal so eine Geschichte unter der Dusche erzählt. Wenn du die vielleicht erzählen möchtest, habe ich mich totgelacht.
Ja, das ist auch lustig gewesen. Da bin ich in der Schweizer halt zum Duschen in die Stadt gegangen, weil bei uns wohl, das war auch sowas wintermäßig und die Wasserleitungen waren gefroren bei uns in der Schule. Und wir konnten halt nicht mehr duschen und so. Und bei uns hieß es dann, kommt hier. Ich weiß nicht mehr, ob wir das jetzt selbst bezahlt haben oder die Schule hat das für uns bezahlt. Ich weiß es nicht mehr. Wir sind auf jeden Fall in die Stadt gegangen zum Duschen. Das ist dann so ein riesen Duschhaus, wo viele Leute sind. Und dann hast du so nicht mal kabinenmäßig, das sind nur so Scheiben, die eine Dusche, so eine Dusche von der nächsten trennen. Weißt du, ich meine, so eine Plexi, nicht durchsichtige Plexiglas oder Plexi, so eine Wand halt.
Mhm.
Und dann stehst du dort und bist gerade am Duschen, dann gucken ein paar Chinesen mal so und dann fangen die an zu reden. Das ist, Chinesen sind richtig brüderlich, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Das ist, die sind also offen und brüderlich und hier hast du mehr so dieses, was guckst du mich an? Dort ist es so, komm her, labern wir.
Mm.
Komm her, reden, kein Problem. Du hast einen Teil, ich habe einen Teil, kein Problem.
Geil, Alter. Du stehst in der Dusche, Alter, und dann hast du erstmal so tiefgründige Gespräche.
Und dann kamen halt so ein oder zwei an. Und die meinten dann halt mit uns reden zu wollen. Ich habe halt nichts verstanden. Der Schweizer, der Fabian, der meinte dann, yo, ihr könnt mit mir reden. Und dann hat er halt angefangen zu dolmetschen.
Mhm.
Und dann haben sie erstmal gefragt, sowas in der Richtung von, der sagt zu mir da, ey, die wollten gerade wissen, ob du wirklich schwarz bist oder so ein Bergarbeiter. Geht die Farbe ab? Kann man die abwaschen? Hat er mich gerade gefragt, sagt er zu mir. Ich habe mich nur totgelacht, ey. Das ist nun mal so, weil die kennen das nicht. Die kennen Schwarze als Bergarbeiter oder Chinesen vom Süden.
Mhm.
So kennen die das. Dunkel, etwas braun gebrannt, vielleicht ein Thailänder, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Aber so Afrikaner ist für die Neuland. Naja. Es sei denn, du bist in so einer Großstadt.
Ja, aber so ist das. Deswegen, ich finde auch wichtig, dass man über sowas spricht, dass man da halt auch echt mal dieses Rassismus-Thema mal bricht. So, weil wie du schon sagst, die kennen das nicht.
Ja, Mann. Was ich liebe ist, es gibt Leute, die jetzt mittlerweile in China rumlaufen, auch Afrikaner von Nigeria oder was auch immer. Und die sprechen aber fließend Chinesisch.
Ja, ich habe da Videos gesehen.
Und die fangen langsam an, die Chinesen davon zu überzeugen, ey Bruder, nicht alles schwarz ist evil. Ja. So wird das ja angesehen.
Mhm.
Dunkel wird als so dunkle Magie, schwarz, nicht gut angesehen.
Also Black Magic Shit und so.
Und man muss die langsam ein bisschen impfen, dass das nicht wirklich so ist, dass das altes Denken ist.
Genau, genau. Und das finde ich auch ganz, ganz gut, dass man da auch mal drüber spricht. Jetzt mal weg von dem ganzen Black Magic Afrikaner-Thema zu deinem Training. Wie war da der Ablauf für dich? Also der Anfang und das hat ja dann wahrscheinlich gesteigert. Also das interessiert mich auch. Und danach kann der Joseph gerne nochmal eine Frage stellen, wenn er Bock hat. Aber erstmal zu deinem Training.
Mein Training ging von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, könnte man fast sagen.
Ach du Heiliger.
Ja, Mann. Wir fingen an um 5 Uhr morgens, wirst du geweckt von lauter Musik. Und dann musst du schnell sein, musst du dich unten befinden, in eine Reihe stellen, bis der Trainer kommt. Und danach heißt es Trainer begrüßen, erstmal aufwärmen, aber Sachen machen, so kleine wie Kopf rollen, Schultern ein bisschen aufwärmen. Und danach heißt es Rennen gehen. Rennen, da hat sich der Trainer so, wie er es haben wollte, halt entweder bist du durch die halbe Stadt gerannt oder du bist in der Schule um so einen Platz gelaufen und dann hat er sich gesagt, vielleicht so 20 Runden. Oder wenn du durch die halbe Stadt gelaufen bist, hat er dir so eine Strecke gegeben, die du halt laufen sollst mit der Gruppe und bist dann gelaufen. Ist halt ein bisschen hart gewesen die erste Zeit, weil der sagt dann sowas wie der erste, zweite, dritte können dann schon sich dehnen. Der Rest, der kann nochmal laufen gehen.
Krass, dann nochmal dieselbe Strecke oder was?
Du bist halt in diesem Competition drin. Es ist wie so ein Wettkampf. Du tust dich die ganze Zeit steigern. Ich muss jetzt weiterkommen, weißt du schon. Mhm. Nach dem Laufen bist du als zum Dehnen gegangen. Nach dem Dehnen ging es für die Leute, die schon Chinesisch konnten, weiter zum Training. Und das war dann so, dass du es ist Formentraining. Es ist modernes Kung Fu ist Formentraining. Basically, du fängst mit der ersten Form an, Wu Bu Chuan. Das sind 5 Stellungsformen. Da kriegst du alle Stellungen. Also die Basisstellungen kriegst du erstmal beigebracht. Und das musst du auf beiden Seiten können. Das heißt, man läuft die erstmal nach rechts und dann musste sie auch mal nach links laufen. Und bis du das kannst, kann das schon sein, dass so 2-3 Monate vergehen. Und du irgendwann keine Lust mehr hast auf diese eine Form, weil die so kurz ist und die ist schon und du sie schon auswendig kannst. Aber der Trainer trotzdem sagt, nö, geht noch weiter. Da musst du erstmal deinen inneren Schweinehund überlisten, da schon nicht auszuflippen und zu sagen, ey komm, ich hab keinen Bock mehr. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Dann kannst du direkt wieder nach Hause gehen. Das sind wieder so Sachen, die dich dann lehren, cool zu bleiben und nicht direkt auszuflippen.
Du, das Ding ist an der ganzen Geschichte, du hast mir diese Pferdestellung, diese Mabu, hast du mir gezeigt. Mann. Und Leute, man muss mal sagen, wie groß bist du, was wiegst du?
Ich wieg nicht viel. Aber ich wieg vielleicht 50 Kilo, aber die Mabu...
Ich wollte es gerade sagen, warte kurz.
Es ist wirklich...
warte kurz. Ey, er wiegt 50 Kilo. Leute, ich bin bei 135. Ich habe den nicht hochbekommen. Ich habe das versucht. Ich habe ihn nicht hochbekommen und ich habe Kraft. Ich habe ihn nicht hochbekommen. Ich habe den keinen Zentimeter bewegen können. Krasses Ding.
Mabu ist eine krasse Sache. Es ist. Man sagt sich, Pferdereiterstellung ist einfach, aber es ist nicht einfach. Erstmal den ganzen Körper gerade halten und dann Beine breit auseinander und es ist wirklich, in dieser Position zu bleiben und da nicht irgendwie ein bisschen höher zu gehen oder ein bisschen runter, weiter runter zu gehen, weil die Beine nachgeben, es ist hart. Es ist eine harte Schule. Es ist auf jeden Fall hart. Und das machst du als Strafe, wenn du zu spät kommst. 5 Minuten zu spät kommen heißt 5 Minuten Mabu. Und die Knie, der Körper fühlt sich an wie 100 Kilo. Knie fühlen sich an, als würden sie gleich brechen. Aber wenn man, wie gesagt, diesen inneren Schweinehund besiegt und sich in dieser Position drin lässt, man stärkt auf jeden Fall die Wurzeln. Wurzeln sind von Fuß bis zum Oberschenkel. Also bis zur Hüfte hoch bist du auf jeden Fall richtig stabil.
Das kann ich bestätigen. Das habe ich versucht, habt ihr nicht wegbekommen. Ganz krasse Geschichte. So, ich würde sagen, wir gehen mal zum Joseph rüber. Mein Lieber, hast du eine Frage?
Ja, ich würde gerne wissen, wenn du das sagen willst, hat das Geld gekostet oder wie läuft das ab, wenn du da so lange bleiben kannst quasi, weil du die ernähren dich quasi, du hast Unterkunft und sowas, das würde mich mal interessieren.
Auf jeden Fall hat das Geld gekostet. Wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt gehabt, dass man diese Reise selber machen sollte und nicht durch irgendwelche Institutionen, wie ich es gemacht habe. Ich habe am Anfang man muss schon sagen, ich habe das Geld nicht selbst erarbeitet. Das ist alles von Eltern gewesen, was die zur Seite gestellt hatten für Studium und Ausbildung für mich irgendwann. Und das erste Jahr haben wir bezahlt $9,000.
Ach du Heiliger.
Ja, Mann. $9,000 gleich am Anfang des Jahres, weil dieses Institut seinen Preis ausgehandelt hat mit der Schule und uns dann extra so mäßig. Das heißt, wir haben einen Preis an die Schule gezahlt und an dieses Institut, was uns so quasi mäßig nicht wirklich dahin gebracht hat, aber den Kontakt aufgestellt hat mit dieser Schule.
Krass, Mann. Was denkst du, wie viel die sich eingesteckt haben?
Die andere Seite hat sich auf jeden Fall die 4.000 oder was weiß ich eingesteckt.
Boah.
Also dieses Institut in Hamburg, wo ich jetzt auch nicht mehr wirklich den Namen sagen will. Aber die haben sich richtig viel Geld eingesteckt, wo denen eigentlich nicht zugestanden hat. Weil die haben dann nicht wirklich irgendetwas gemacht. Die haben mich nicht, die haben mir keinen Dolmetscher zur Seite gestellt oder irgendwas. Die haben mir eigentlich nur das Ticket bezahlt. Nicht mal das haben die gemacht. Ich habe meinen eigenen Weg dahin bezahlt. Die haben nur so einen Kontakt hergestellt mit der Schule. Ich bin dann in Zhengzhou sind wir angekommen. Dort stand dann schon so ein Dolmetscher von der Schule aus, also der Foreign Affairs Typ von der Schule. Und der hat dann alles andere gemacht. Wir sind dann mit ihm zurück in die Schule. Der hat dann diesen Anfangs-Dolmetscher-Ding gemacht und den ganzen Vertrag mit uns ausgehandelt und was weiß ich. Die Frau von diesem Institut, die das nur diesen Kontakt hergestellt hat, hat in diesem Sinne gerade nichts zu tun mehr.
Mhm.
Weil das Ganze ging dann von der Schule aus. Das war der Service von der Schule, nicht von dieser Frau.
Mein Lieber, dann würde ich sagen, das ist sowieso ein Thema, wir haben das jetzt gerade nochmal angekratzt, wir könnten das natürlich übertrieben ausdehnen, aber ich glaube, das wäre fürs Erste gar nicht mal so toll, weil wir wollen ja die Zeit auch einhalten. Deswegen würde ich sagen, hast du den Leuten noch etwas zu sagen?
Jeder, der diese Reise machen möchte, wie gesagt, zahlt euch die Reise selbst rüber. Am Flughafen angekommen, in den Hotspots. Chinesen sprechen auch Englisch. Es ist nicht so, dass man überall komplett aufgeschmissen ist. Das heißt, in den kleineren Städten wird es dann schon schwieriger. Da müsste man schon irgendjemanden haben, der sich auskennt, weil mit Google kommt man da nicht weit. Google funktioniert hinten nicht.
Ja, Leute, dann würde ich sagen, ist diese wundervolle Podcast-Folge für heute zu Ende. Ich bedanke mich als erstes einmal beim lieben Joseph, dass er mit am Start war. Joseph, ich danke dir, mein Lieber.
Kein Ding.
Und natürlich geht auch ein Big Respect und ein ganz, ganz, ganz großer Dank an den lieben E-Man, der uns hier seinen kleinen, wirklich angekratzten Einblick in seine Sachen oder in, das hört sich jetzt doof an, nein, ich will einen Faden finden, ich werde es auch nicht schneiden, in seine Erlebniswelt China, dass er uns da mitgenommen hat und dass er uns da mal ein bisschen was erzählt hat und dass er das mit dem Brett auch klargestellt hat. Immer mal lieber. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Leute, ich gebe euch mal einfach die Option, wenn ihr da Bock habt, mehr zu erfahren, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und gegebenenfalls, wenn ein paar Kommentare da am Start sind, entweder beantwortet der E-Mail die unter dem Video oder ich muss die Jungs nochmal zusammentrommeln. Und dann heißt es, the boys are back in town. Und machen wir einen zweiten Teil. Leute, das war's auf jeden Fall. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen zum Retro-Schnack. Wir sind raus. Peace.
Das war's, macht's gut. Wir sehen uns bald wieder. Der Retro-Schnack ist bald wieder da. Ist bald wieder da. Der Retro-Schnack ist bald wieder da. Der Retro-Schnack ist bald wieder da. Der Retro-Schnack ist bald wieder da.